nochmal: »Nigra sum sed formosa!«
Sie verdrehte die Augen, wurde dann plötzlich ganz starr und öffnete den Mund.
»Sterben!« presste sie nun mit unnatürlich tiefer Stimme auf Italienisch heraus. »Sie muss sterben, qualvoll verrecken!«
Der Exorzist schien derartiges gewohnt zu sein. Ungerührt wiederholte er seine Frage.
»Wer bist du, Dämon? Sag mir deinen Namen!«
Und diesmal antwortete Rosaria in astreinem Bayerisch.
»Leg mir am Arsch, du öde Geschwollschädel«, fuhr sie den Exorzisten an. »Ich bin die Poldi, du Kuttenbrunzer.
Und nur mehr zum Mitschreiben, du bläder Spruchbeidel. Ich soll die Oberreiter aus Torre Akirafi. Hast mich!« Erstes Kapitel. Erzählt von Graffiti, Startups, Chakren, Piraten, Lernen im Alter, Uniformen, Neid und Tod. Der sizilianische Sommer lässt die Muckis spielen, die Poldi ist auf einer spirituellen Reise und der Neffe hat wieder mal keinen Plan. Die Poldi dafür eine neue Haushaltshilfe mit einer Räuberpistole. Als Montana ernst macht, bekommt die Poldi erst kalte Füße und dann nächtlichen Besuch.
»Kratz ab«,
stand da in fehlerhaftem Deutsch an die Hauswand der Via Baronessa 29 gesprüht, gleich neben Poldis protzigem Messingschild. Die schwarze Farbe leuchtete in der Mittagssonne und hob sich sehr dramatisch vom Sonnengelb der Fassade ab, muss man schon sagen. Schwarz-Gelb ist ja eh die Signalkombination der Natur für giftiges Gewürm, Killerwespen und No-Entry-Areas aller Art. Weithin sichtbar unmissverständliche Warnung: Schluss mit lustig. Weiß auch das kleinste Spatzenhirn sofort Bescheid, beziehungsweise lässt sich täuschen. Von den krakeligen und in offensichtlicher Eile hingeschmierten Druckbuchstaben hängen Tropfnasen herab, was dem Inhalt der Botschaft vielleicht einen gewissen Nachdruck hatte verleihen sollen. Tatsächlich wirkte die Schrift dadurch wie eine billige Halloween-Rubbeltypo aus dem Bastelladen. Aber die Botschaft an sich verstörte dann doch. »Leck mir am Arsch«, sagte ich und nahm einen Rucksack ab, der mir schon am Rücken klebte.
»Gäh«, sagte die Polly zufrieden. »Meine Worte.«
Ich wollte gerade nachfragen, was es damit auf sich hatte, doch in diesem Moment stürmte mir Totti aus dem Haus entgegen, der Hund meiner Tante Theresa. Schier außer sich vor Begeisterung sprang er mich an, warf mich beinahe um und schleckte mich von oben bis unten ab. Und, Ehrensache, furzte natürlich sofort wieder. Mein müdes Herz ging auf. Knuffend und kraulend erwiderte ich die Begrüßung meines stinkenden Freundes.
»Was macht der denn hier?«
»Mei, die Theresa hat gemeint, es wäre besser, wenn ich für eine Weile nicht allein im Haus bin.«
Allerdings taugt kein Hund auf der Welt weniger zum Wachhund als Totti. Er ist eine typisch sizilianische Promenadenmischung. Gelb, mit schwarzer Schnauze und riesigen Fledermausohren. Durch und durch verbaut, wie aus Einzelteilen sämtlicher Hunderassen zusammengeschraubt. Und liebt einfach alle und jeden. Und dass seine unerträgliche Furzerei ausreichte, um Mörder und Gesindel auf Abstand zu halten, wagte ich zu bezweifeln.
»Ist das die einzige Drohung?«
»Drüben, in der Via Filandieri, hat er sowas auch noch auf Italienisch und Englisch gesprüht. Wahrscheinlich, um anzugeben, dass man auswärts spricht.
Natürlich habe ich die alle umgehend sachgemäß dokumentiert.«
Stolz zeigte sie mir die Fotos der gesprayten Morddrohungen auf ihrem Handy. Auf einer Wand stand nur »Poldi, go home«. Fand ich eher so mittelbedrohlich.
»Damit hat's angefangen«, erklärte die Poldi.
»Aber schon ein bisschen missverständlich, weil Home ist für eine Weltbürgerin wie mich ja ein relativer Begriff. Außerdem ist Home für mich ja eh hier in Torre Akirafi. Und weil der Troll sich das wahrscheinlich auch gedacht hat, ist er dann lieber gleich zu den Morddrohungen über.«
»Er?« unterbrach ich sie aus einem Impuls heraus. Die Poldi sah mich überrascht an.
»Mei Bub, da schau her. Bravo, cento punti. In die Falle der ersten Hypothese bist diesmal nicht hineingetappt.«
Sie trat einen Schritt zurück, legte den Kopf schräg und betrachtete die Drohung an ihrer Hauswand wie eine Kunstexpertin. Was mir wiederum Gelegenheit gab, meine Tante einen Augenblick zu betrachten, denn wir hatten uns über 3 Wochen weder gesehen noch gesprochen, bis sie mich am Tag zuvor unmissverständlich und unverzüglich zurück nach Sizilien zitiert hatte. Der Schweiß troff ihr unter der schwarzen Perücke in Bächen die Stirn herab, aber trotzdem sah sie gut aus, fand ich. Sie hatte ein wenig Farbe bekommen und trug knappe Hotpants aus abgeschnittenen Jeans, die ein kleines bisschen unvorteilhaft an den Oberschenkeln spannten. Dazu ein knallenges oranges Top mit tüchtig Dekolleté, das ihre bajuwarisch-barocke Erscheinung speckröllchenweise betonte. Der tätowierte Phönix auf ihrer linken Brust lugte keck heraus. Unten goldene Riemchensandalen und obenrum eine ganze Sammlung von Ketten aus Kaurimuscheln, die bei jeder Bewegung leise klickerten und klackerten. So ein Hippie-Look mit fast 61 geht nur mit dem Selbstbewusstsein meiner Tante Poldi. Was mir aber wirklich die Sprache verschlug, war der Aufdruck auf ihrem Top. Eine Art Scherenschnitt von ihr selbst im Profil. Darüber in fetter Blockschrift Donna und darunter Poldina. »Hast du dir dieses Shirt machen lassen?« platzte ich heraus. »Na, das hat dein Cousin Marco designt. Das ist ein Logo. Weil, weißt schon, ich hab mir doch überlegt, eine kleine verschwiegene Detektei aufzumachen. Quasi Startup, weißt?« Die Poldi zupfte sich das Top ein wenig zurecht und streckte sich, damit ich alles gut sehen konnte. »Gefällt's dir? Ich hab auch eins in deiner Größe.« Ich stöhnte. »Ja, weiß schon. Dezenz ist Schwäche. Den Sarkasmus kannst du versonst wohin stecken. Das nennt man Imagebildung. Der Marco hat gesagt, das müsste man von Anfang an richtig aufziehen. Mit Internetseite, Blog und Logo und Merchandising und allem Pipapo.« Die Poldi wandte sich wieder dem Graffito zu. Aus der offenen Haustür wehte mir ein Schwall kühler Klimaanlagenluft entgegen, vermischt mit Patchouli und leise jammernden Sitarklängen. Die Poldi war also offenbar auf einer spirituellen Reise. Sie hatte eine Geschäftsidee und wirkte tatendurstig wie eine Hummel im Frühling. Was nur bedeuten konnte, dass ihr Projekt Todsaufen mit Meerblick vorläufig on the rocks lag, was unterm Strich eine erfreuliche Entwicklung war. Wenn da nicht Kratz ab auf ihrer Hauswand gestanden hätte. Die Poldi beendete ihre Kunstexpertise und schüttelte den Kopf. »Na, das war ein Kerl. 3Z. Da spricht doch die ganze Verdruckstheit eines pubertären Spruchbeidels ohne Freundin heraus, meinst nicht? Einer, der sein Leben nicht mehr im Griff hat, den ganzen Tag Filmchen im Internet anschaut und sich daran aufgeilt, wenn er jemanden eine Angst einjagen kann. Magst du ein Bier?« »Na, endlich«, stöhnte ich, nahm einen Rucksack und trat ins Haus. Totti folgte mir und furzte. Ich meine, natürlich war ich neugierig wie Bolle auf den Hintergrund dieser Drohungen, auf alles, was die Poldi in der Zwischenzeit erlebt, angestellt, vermurkst und wieder gerade gebogen hatte. Ich platzte geradezu von Neugier auf ihre Abenteuer und Eskapaden in den vergangenen 3 Wochen. Denn, gebe ich zu, ich hatte sie vermisst. Sogar ihre ewige Schurigelei, und ich sah ja auch an, dass sie sich selbst nur mühsam beherrschen konnte, nicht gleich alles herauszuposaunen. Aber erstens darf man die Poldi niemals drängen, wenn man etwas von ihr will. Zweitens verbietet das italienische Bella Figura-Prinzip ohnehin allzu aufdringliche Neugier. Und drittens war es wirklich heiß, und nach der Reise und dem ganzen Chaos in Frankreich konnte ich wirklich ein Bier vertragen. Um nicht zu sagen, ich hatte nicht übel Lust, mir so richtig die Kante zu geben. Aber ich hab's nun mal nicht so mit Kontrollverlust. Und außerdem kriege ich nach dem 3. Glas immer schon Kopfschmerzen. Das erste, was mir im Haus auffiel, war der schwere, süßliche Geruch von Räucherstäbchen, die vergeblich gegen Tottis Fürze anräucherten. Ansonsten wirkte die Via Baronessa 29 aufgeräumt. Nirgendwo Schnapsflaschen. Und dann natürlich die Sitarmusik. Die kam nämlich nicht vom Band. Als ich gerade die Treppe hinaufsteigen wollte und einen flüchtigen Blick in Poldis schattigen Cortile warf, sah ich dort einen etwa 20-jährigen Mann in einem weißen Salwar Kamis sitzen, also der Kombination aus weiter Hose und langem Hemd, wie man sie traditionell in Indien oder Pakistan trägt. Der junge Mann spielte versonnen auf einer Sitar und nickte mir freundlich zu. Ein bisschen perplex von dem Anblick nickte ich zurück. Hinter mir rief die Poldi schon, »Geh, sperr die Goschen zu, das ist der Ravi, der gibt mir Unterricht.« Kopfschüttelnd stapfte ich hinauf in Poldis Gästezimmer unter dem Dach, das ich inzwischen als mein Zimmer betrachtete. Das frisch bezogene Bett